Herzlich willkommen bei der letzten Folge für 2023. Ich habe jetzt ungeplant ein bisschen länger Pause gemacht tatsächlich, aber ich muss zugeben, dass ich einfach den Dezember bisher sehr genossen habe und ein bisschen weniger gearbeitet habe. Bin auch schon voll im Weihnachtsmodus. Nicht, dass ich mich so sehr auf Weihnachten freue, aber ich genieße einfach gerade voll, so ein bisschen mehr Zeit zu haben, weniger zu arbeiten und so ein bisschen zu entschleunigen. Kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Aber ich wollte unbedingt noch eine Folge hochladen und mich auch bedanken, denn vor kurzem sind ja auch die Spotify-Statistiken und diese Charts rausgekommen. Und ich wurde mehrfach auf Insta in euren Stories verlinkt und der Podcast ist bei einigen von euch auf Platz 1, was natürlich eine riesengroße Ehre ist. Bei der ganzen Menge an guten Podcasts, die es da draußen gibt, freue ich mich wirklich total darüber, dass ihr den Podcast so gerne hört und so treue Zuhörer seid und auch der Podcast so gut bewertet ist und dann vor allem auch bei manchen bei euch unter den Top 5 oder sogar auf Platz 1 der Charts ist. Also vielen, vielen Dank. Danke auch für eure Verlinkungen. Und in dieser Folge habe ich jetzt ein Best of 2023 für euch. Ich bin alle Podcast-Folgen durchgegangen, die ich dieses Jahr hochgeladen habe und habe ein paar Schmankerl für euch rausgeschnitten. Also so ein paar kurze Ausschnitte mit Tipps und ich hoffe, es gefällt euch. Und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Ich werde wahrscheinlich dazwischen auch wieder eine kurze Pause einlegen und dann auf Instagram oder im Newsletter auch teilen, wenn ich wieder regelmäßig wöchentlich neue Folgen poste. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, guten Start ins neue Jahr und viel Spaß mit der neuen Folge. Der vierte Tipp bezieht sich auf das Verblenden von Lidschatten. Und zwar solltest du beim Verblenden darauf achten, dass die Haut am Auge sich kaum bewegt. Das ist auch wichtig, weil sonst erreichst du keine schöne, gleichmäßige Verblendung, sondern es kann schnell fleckig werden. Ist auch ein bisschen davon abhängig, was für einen Lidschatten du verwendest und was für einen Pinsel. Aber versuche einfach mit wenig Druck zu verblenden und geh dann lieber öfter drüber, als das Ganze so schnell zu machen und so mega stark aufs Auge zu drücken. Was sehr, sehr gut ist, ist, wenn du wirklich sehr vorausschauend arbeitest und wenn du sehr aufmerksam bist. Es wäre optimal, wenn du weißt, was der Artist braucht, bevor der Artist es selber weiß. Also sei aufmerksam und schau zu und beobachte den Artist beim Arbeiten. So kannst du dir zum Beispiel auch Produkte merken, die derjenige für das Model oder die Kundin benutzt, die du dann nachher vielleicht nochmal brauchst oder ihm reichen musst, wenn ein Make-up aufgefrischt werden muss. Also du kannst zum Beispiel schauen, welches Puder wird verwendet oder welcher Lippenstift und dann nachher, wenn das Ganze aufgefrischt werden muss oder man Touch-Ups macht am Set, kannst du direkt die richtigen Produkte selber benutzen oder eben auch bringen. Und ich finde es einfach mega cool, wenn ich sehe, dass jemand so aufmerksam ist und mir die ganze Zeit irgendwie genau in dem Moment, wo ich was brauche, auch was reicht oder vielleicht merkt, dass ich kein Wasser mehr habe oder dass das Model vielleicht auch durstig ist oder irgendwas nicht stimmt und dann einfach zur Hilfe eilt und da ist, wenn man die Person braucht. Das ist natürlich dann die beste Unterstützung. Die zweite Strategie ist, dass du kleine Jobs zu großen machst. Also wenn du eine Anfrage bekommst und jemand will zum Beispiel nur ein Styling für ein Fotoshooting haben, also einmal Haare, Make-up und danach braucht er dich nicht mehr, dann kannst du eben anbieten, dass du beim Shooting bleibst und dann auch gute Argumente dafür finden, warum es klug ist, dass du dabei bleibst. Also so zu sagen, ja, ich würde dir empfehlen, dass ich bleibe, um Touch-ups zu machen. Wir können auch gerne nochmal die Frisur verändern oder das Make-up aufbauen. Und ich schaue dann, dass alles perfekt sitzt, dass jedes Foto gut wird. Und dann eben entweder über diese Argumentation gehen oder einfach direkt sagen, dass du nur für 4 Stunden Minimum gebucht werden kannst. Also sozusagen als Halbtagessatz gebucht werden kannst. Dass man entweder nur 4 oder 8 Stunden bei dir buchen kann. Und auch wenn es dann weniger sind, also jetzt bei 1 bis 3 Stunden Anfragen, würdest du dann immer die 4 Stunden eben abrechnen. Ich habe das nämlich früher nicht gemacht. Ich bin tatsächlich ja immer für eine Stunde irgendwo hingefahren, habe dann eine Person gestylt und bin wieder heim. Fand es damals eigentlich auch relativ chillig, dass ich dann nicht beim Shooting bleiben musste, weil manchmal finde ich das auch so ein bisschen anstrengend, wenn man immer nur so zuschaut und irgendwie schauen muss, dass die Haare gut sitzen, aber im Endeffekt nicht viel macht. Also ich persönlich mag es lieber, wenn ich viel zu tun habe und eher Stress als zu wenig. Und irgendwann habe ich das dann aber nicht mehr gemacht, weil es sich natürlich überhaupt nicht lohnt. Du bist dann auch irgendwie so, der Tag ist dann irgendwie so ein bisschen aus, also so zeitlich schon so verplant, dass man auch nichts anderes mehr annehmen kann. Deswegen macht es auch total Sinn zu sagen, hey, wenn es am Vormittag ein Termin ist, dann entweder nur den halben Tag oder gar nicht. Und ich habe das jetzt eben vor kurzem auch so gemacht bei einer Anfrage. Da hatten sie mich irgendwie nur für 2 Stunden eigentlich gebraucht. Und dann habe ich gesagt, ja gut, mein Minimum ist immer 4 Stunden, Halbtagessatz waren, glaube ich, irgendwie 350 Euro oder 400. Und dann haben sie mich eben auch dafür gebucht. Aber hier nochmal die Übersicht und das, was wirklich wichtig ist, damit die Reels auch gut ankommen und viele Views bekommen. Also der erste Tipp, ihr braucht kurze Schnitte. Das heißt, immer nur so alle 2-3 Sekunden zeigen, also eine Szene so 2-3 Sekunden zeigen und dann einen neuen Schnitt setzen und eine neue Szene zeigen. Dann unbedingt Untertitel einbauen, wenn ihr redet, oder irgendeine Art von Text auf dem Video. Nicht nur einfach ein Make-up zeigen und nichts dazu sagen, nur mit Musik hinterlegen, das ist super boring. Es muss irgendwie noch ein Text dazu sein. Den kann man auch nur am Anfang einblenden und dann wieder wegnehmen. Da ist wichtig, dass der Text nicht zu tief eingebaut wird, sondern ein bisschen höher, so mittig, ein bisschen tiefer als die Mitte, weil sonst wird er nämlich verdeckt. Weil immer, wenn ihr die Reels anschaut, sieht man ja unten den Namen von dem Account und dann noch die Description, also quasi den Text, wie nennt man das? Beschreibung, genau. Beschreibung und noch so ein paar Hashtags und so und Kommentare und Likes auf der rechten Seite. Und wenn du den Text dann eben zu tief einbaust, dann kann man den nicht lesen. Also achte darauf, dass der hoch genug ist. Dann Musik oder eben Voice-Over benutzen. Also auf jeden Fall irgendeine Art von Ton einbauen. Das ist ja auch, ja, was sich dann im worin sich das Video auch vom Bild unterscheidet. Man hat Bewegung und Audio. Und bezogen auf die Bewegung ist auch ganz wichtig, dass wenn ihr filmt, ihr nicht statisch filmt, sondern versucht immer entweder das Handy zu bewegen oder eben die Kamera oder dem Model zu sagen, es soll sich bewegen. Oder nachträglich Bewegung einbauen beim Schnitt, also sowas wie ranzoomen, das nennt man Ken Burns-Effekt, oder eben auch auf bestimmte Stellen im Make-up ranzoomen, dass man das dann ein bisschen besser sieht, von links nach rechts, von oben nach unten. Einfach, dass so ein bisschen Bewegung drin ist im Video und das Ganze eben nicht einfach von einer Position statisch gefilmt ist und das Model dann auch kaum etwas macht. Ja, das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was hat man für ein Model. Wenn es ein professionelles Model ist, dann kann es sich in der Regel gut bewegen und baut eben auch coole Blicke und Bewegungen selber mit ein. Aber wenn es jetzt nur eine normale Kundin ist, zum Beispiel eine Braut, dann weiß die oft nicht, wie man sich vor der Kamera bewegt und dann muss man einfach selber das Handy ein bisschen bewegen oder ihr auch Anweisungen geben. Also sollte auf jeden Fall alles nicht zu langweilig sein und das ist eigentlich die Kernaussage von diesen Tipps. Einfach schnelle Schnitte, Text, also die Leute brauchen einfach was, damit sie an dem Video festgehalten werden und nicht weiter scrollen, weil ihr ja wisst, wir haben alle keine große Aufmerksamkeitsspanne mehr und wir müssen alles dafür tun, die Zuschauer auf unsere Seite zu halten und dann dazu zu bringen, uns zu folgen oder weiter auf unsere Videos zu klicken, noch mehr Videos anzusehen oder zu kommentieren, weil sonst gehen wir bei der Konkurrenz einfach so ein bisschen unter und können uns nicht gegen die Konkurrenz, die viel lauter ist und viel greller schreit als wir, durchsetzen. Also das wäre jetzt einfach mal meine Kernaussage für euch. Traut euch, sichtbar zu werden und die Aufmerksamkeit der Leute für euch zu gewinnen. Und was ich dir auf jeden Fall auch empfehle, ist, dass du ein Online-Dateiablagesystem wählst und nutzt oder was Cloud-basiertes, wie zum Beispiel Dropbox oder Google Drive, weil so kannst du von jedem Gerät jederzeit auf all deine Dateien zugreifen und kannst zum Beispiel auch Wartezeiten jederzeit effizient nutzen. Also wenn du zum Beispiel im Zug sitzt oder beim Arzt sitzt oder einfach irgendwo gerade bist, wo du freie Zeit hast und nicht weißt, was du machen sollst, dann kannst du jederzeit deine Videos runterladen oder Fotos runterladen und die entweder noch bearbeiten oder dann eben auch posten. Das habe ich schon gemerkt, dass das echt praktisch ist, weil ich eben auch am Handy auf meine kompletten Dokumente und Dateien zugreifen kann, die auf meinem Laptop sind und ja, sozusagen das Handy auch als vollwertiges Arbeitsgerät nutzen kann. Tipp Nummer 2, vernetze dich mit anderen. Das ist auch super wichtig und ich habe es auch schon einige Male hier im Podcast erwähnt, aber gerne wiederhole ich das Ganze nochmal. Denn je mehr Leute wissen, was du machst und dich kennen, desto höher ist natürlich die Chance auf neue Aufträge. Also hier gilt das Stichwort Networking. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Tipp, Tipp Nummer 6. Der ist, dass du aktiv Kundenstimmen sammelst. Also fordere deine Kunden aktiv auf, dir Bewertungen und Kundenstimmen zu schreiben und baue sie dann auch regelmäßig in deine Kommunikation ein. Auf Instagram, auf deiner Webseite, in dem Newsletter zum Beispiel. Und wie bekommst du Bewertungen? Du solltest so schnell wie möglich nach einem Auftrag danach fragen, besonders bei Privatkunden. Du solltest dir Google-Bewertungen einrichten, also dass man dich auf Google bewerten kann. Alternativ kannst du auch sowas wie Trustpilot nutzen oder einfach Screenshots von Nachrichten aufbewahren und wirklich übersichtlich auch in Ordner schieben und benennen, sodass du es schnell wiederfindest. Du kannst auch nach Video-Testimonials fragen. Du kannst auch mit jemandem ausmachen, dass du kostenlos zum Beispiel ein Styling machst und dann im Austausch dafür kein Geld kriegst, sondern ein Testimonial. Das kann dann auch ein etwas aufwendigeres Testimonial sein, wie zum Beispiel ein Video und ein Text.
Fangen wir mal mit dem Powerwalk an. Jemand will es auch schaffen, diesen Powerwalk als Routine zu etablieren. Wie würdest du es angehen?
Gute Frage, genau. Also ich glaube, die erste Routine ist tatsächlich die schwierigste. Ich würde da zwei Punkte aus dem Buch aufgreifen, weil mir die sehr, sehr viel geholfen haben. Also das erste ist kurz erklärt, das war mehr oder weniger eine Methode, nach der man das Ganze machen soll und die heißt Never Skip Twice. Also er sagt, es geht nicht immer, ja, du wirst nicht immer diesen Powerwalk machen können, weil in der Früh, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie verschlafe und ich habe aber einen Termin, dann kann ich nicht erst 10 Minuten Powerwalk machen, so. Kann passieren, aber er hat gesagt, niemals, nie zweimal skippen. Also das heißt, den nächsten Tag, da legst du dir alles so hin, eher lieber stehst du eine Stunde früher auf oder stellst dir 10 Wecker, als dass du skippst.
Der letzte und siebte Fehler passt auch so ein bisschen zum sechsten Fehler, denn wenn du die Vorderpartie zum Beispiel zu flach anlegst oder auch bei einem runden Gesicht zu weit aus dem Gesicht raus stylst, dann sind die Proportionen falsch. Also die falschen Proportionen sind der siebte Fehler. Das kann zum Beispiel auch sein, dass der Hinterkopf zu weit oben festgesteckt wird oder dass der Dutt an der falschen Stelle positioniert ist oder eben, dass du zu viel oder zu wenig Volumen an bestimmten Stellen hast. Und wenn die Proportionen in der gesamten Frisur dann eben falsch sind, wirkt die Frisur nicht harmonisch und der ganze Look wird eigentlich zerstört. Wie finden Kunden dich und dein Angebot überhaupt? Damit du natürlich Termine vergeben kannst und Bräute betreuen kannst, brauchst du erstmal Traffic. Also du brauchst irgendwelche Kanäle, wo Leute dich finden und wo du dein Angebot präsentieren kannst. Und den Traffic bekomme ich durch meine Webseite. Da würde ich dir auf jeden Fall als Brautstylist auch empfehlen, dass du dir eine Webseite baust oder bauen lässt. Und da ist ganz wichtig, dass sie eben auch SEO-optimiert ist, denn nur so wird deine Webseite bei Google auch angezeigt, wenn Leute nach einem Brautstylisten in ihrer Nähe suchen. Dein Learning ist, dass jeder es schaffen kann. Wenn ich es geschafft habe, dann auch du. Es gibt auch im Hairstyling Techniken, die erlernbar sind, genau wie beim Make-up auch. Du kannst lernen, einen perfekten Lidstrich zu ziehen. Du kannst lernen, individuell zu konturieren. Du kannst lernen, die perfekte rote Lippe zu ziehen, ja? Am Anfang fällt es dir schwerer, je mehr du übst, je öfter du es machst und je mehr du in der Technik auch verstehst, vielleicht auch die richtigen Produkte kennenlernst und von anderen auch lernst, desto einfacher wird es dir fallen. Und auch Frisuren haben einen systematischen Aufbau und eine Herangehensweise, die einfach logisch ist und somit gelernt werden kann. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber bei mir war es früher immer so, dass ich zum Beispiel ein Bild bekommen habe von einer Kundin und ich sollte dann diese Frisur von dem Bild machen. Und dann habe ich einfach versucht, das irgendwie nachzustellen. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie der Aufbau war, wie die Haarvorbereitung war, welche Produkte dafür am besten geeignet sind, sondern ich habe einfach so Freestyle gemacht. Und das musst du nicht, ja? Es gibt Systeme und es ist auch viel einfacher und viel besser, mit Systemen zu arbeiten. Und wenn du die Techniken verstehst und die Herangehensweise checkst, dann kannst du am Ende jede erdenkliche Frisur machen bei jeder Haarstruktur. Kundenwünsche, die nicht zu deinem Stil passen, die darfst du und solltest du auch selbstbewusst ablehnen. Also wenn jemand etwas bei dir anfragt, was einfach nicht zu deinem Stil passt oder was du noch nie gemacht hast, wo du dich nicht mit auskennst, dann solltest du das ablehnen und lieber eine Kollegin oder einen Kollegen empfehlen, der sich in diesem Bereich auskennt, weil damit tust du dir und deiner Kundin sonst keinen Gefallen. Ja, das ist oft beim Brautstyling so, dass sich Kunden dann eine bestimmte Frisur wünschen, die dann nicht zum Stil von dem Stylisten passt. Und bevor man dann versucht, es irgendwie hinzukriegen und die Kundin unzufrieden ist und du auch, weil du es einfach nicht so gut kannst, solltest du lieber sagen, nee, es passt nicht so gut zu meinem Stil, dann bin ich nicht die richtige Stylistin für dich, aber schau mal hier, Brautstylistin XY, die macht sowas total gerne und gut und die ist dann besser für dich geeignet. Generell ist meine Einstellung beim oder bezüglich des Make-up-Kits so, dass ich mit möglichst wenigen Produkten auskommen will. Einfach damit ich ein kleines Kit habe und nicht so viel mitschleppen muss und auch viel schneller bin, weil ich nicht so viele einzelne Produkte aufmachen und benutzen muss. Und ich versuche auch, Produkte einfach immer zu funktionieren. Also zum Beispiel mal einen Bronzer oder Highlighter als Lidschatten verwenden oder einen Lippenstift als Blush. Also man kann wirklich Produkte für alles anwenden, für was sie einfach sinnvoll und möglich sind. Nur weil dann irgendwie Kajalstift draufsteht, heißt es nicht, dass man den nicht auch als Lipliner oder als Augenbrauenstift verwenden kann, wenn die Farbe halt passt. Und je mehr man das eben macht und je weniger Produkte man dann braucht, desto angenehmer ist es auch für dich, mit deinem Kit zum Job zu fahren und das Ganze zu schleppen, weil man hat leider nicht immer die Möglichkeit, einen Aufzug zu benutzen. Und der Fehler, um den es heute geht oder was ich heute mit euch teilen will, ist, dass mir oft auffällt, dass viele denken, so der Beruf des Make-up-Artisten ist super geil, super chillig. Man macht eine Ausbildung und danach läuft's dann. Und auch wenn es sich hart anhört, aber so ist es halt leider nicht. Es ist wirklich schwer, wenn man nicht ein bisschen Glück hat und einfach die richtigen Leute kennenlernt, ist es am Anfang schwer, genug Jobs zu haben und genug damit zu verdienen. Und jeder, der euch was anderes erzählt, lügt. Oder vielleicht hat er andere Erfahrungen gemacht, aber so in der Summe, wenn ich jetzt mal alle Leute betrachte, die ich so kenne, oder wenn ich zum Beispiel auch einfach nur auf die Gruppe schaue, mit der ich damals meine Ausbildung gemacht habe, und das waren noch Zeiten, wo es noch nicht so ein allzu bekannter Beruf war, also es war noch nicht so ganz so populär wie jetzt, auch damals von den 12 Leuten, die mit mir in der Ausbildung waren, haben es, glaube ich, ein Jahr, ein paar Jahre später, nur so 3 bis 4 Leute wirklich beruflich gemacht. Viele auch in Kombination mit noch mit anderen Sachen. Und ich will euch damit nur sagen, dass es hart werden kann und dass ihr es wirklich auch wollen müsst, beziehungsweise bereit sein müsst, auch hart dafür zu arbeiten und viel zu machen. Andererseits bin ich aber auch überzeugt davon, dass wenn ihr viel macht und kontinuierlich euch weiterbildet, euch anstrengt, übt, Sachen postet, dass es dann auch mega cool werden kann. Also ihr müsst halt einfach das durchziehen und zu eurem Wort stehen. Ihr müsst euch vornehmen, dass ihr das macht und darauf vertrauen, dass es klappt. Witzigerweise, Fehler Nummer 2 ist, dass du zu wenig Produkt verwendest. Jetzt denkst du so, hä, hast du nicht gerade gesagt, ich soll nicht so viel Produkt hernehmen? Ja, nicht zu viel Produkt, aber auch nicht zu wenig. Das ist auch ganz wichtig. Also viele Leute sind wirklich mega schüchtern beim Schminken und trauen sich nicht so richtig. Und das fällt mir vor allem auf beim Contouring, bei Rouge und bei Bronzer. Also viele schminken da sehr, sehr dezent und trauen sich nicht so, ja, genug zu konturieren oder genug Rouge aufzutragen. Aber wenn man das nicht macht, dann kann man eben auch kein Ergebnis wirklich erzielen mit dem Contouring. Weil du brauchst natürlich für die Veränderung von der Gesichtsform oder auch von der Augenform einen gewissen Kontrast. Und wenn dieser Kontrast nicht da ist, dann veränderst du das Gesicht oder die Augenform auch nicht. Und wir wollen ja immer durchs Make-up versuchen, das Optimum rauszuholen, die Augen ein bisschen mandelförmiger zu schminken, vielleicht ein bisschen katzenförmiger, größer, das Gesicht schmaler, die Nase schmaler. Was auch immer unser Ziel ist, oder das Gesicht auch frischer aussehen zu lassen oder gebräunter, dann ist es einfach super wichtig, dass wir auch genug Farbe auftragen, damit das Gesicht gebräunter aussieht oder eben frischer aussieht. Außerdem kannst du, damit du es nachher leichter hast beim Schneiden, auch in 4K filmen. Es ist nicht unbedingt nötig, weil bei Instagram werden die Videos sowieso nur in HD hochgeladen und die würden dann eh komprimiert werden. Aber wenn du in 4K filmst, kannst du viel weiter reinzoomen und den Bildausschnitt viel mehr verkleinern, ohne dass du einen Qualitätsverlust hast. 4K ist ja 4-mal so groß wie HD. Das bedeutet, bei einem 4K-Video kannst du im Endeffekt auf 1/4 reinzoomen und die Qualität sieht noch immer genau gleich aus. Du verlierst also keine Qualität. Die erste Eigenschaft und das allererste, was man sieht, wenn man auf eine Webseite klickt, ist die Startseite. Also es ist wichtig, dass du eine überzeugende Startseite hast. Der Teil, den man sieht, der ohne zu scrollen sichtbar ist, also man nennt diesen Teil above the fold, der muss deinen Kunden sofort überzeugen, auf der Webseite zu bleiben. Das ist das, was er als erstes sieht und wenn ihn das nicht überzeugt, dann klickt er wieder auf zurück und sucht sich irgendwo anders seine Informationen. Deshalb ist es extrem wichtig, dass du auf diesem Teil nicht einfach dich in den Vordergrund stellst, sondern wirklich die Bedürfnisse deiner Kunden. Du musst dich immer fragen, wonach sucht der Kunde, wenn er auf meine Webseite kommt? Das bedeutet, dass du zum Beispiel kein Bild von dir auf der Startseite einfach mit deiner Jobbeschreibung haben solltest. Also so hier, das bin ich, mein Name ist Alexandra, ich bin Make-up-Artist. Es ist ein bisschen was anderes, wenn man dadurch zeigen will, was man schon alles erreicht hat und sich so ein bisschen als Experte positionieren will. Ist auch machbar und es darf auch ruhig ein Bild sein von dir, aber es sollte dann trotzdem ein Text dabei stehen, der dem Kunden direkt sofort auf den ersten Blick zeigt, was man bei dir bekommen kann. Also leg den Fokus eher darauf, zu zeigen, wie du dem Kunden helfen kannst. Und was ich persönlich auch mega cool finde, das habe ich mal bei einem anderen Profil gesehen und dann übernommen, ist ein Starte-Hier-Highlight. Das ist dann immer ganz vorne, also immer wenn du bei den anderen Highlights was hinzufügst, dann rutschen die ja quasi nach vorne. Und wenn du willst, dass das Starte hier wieder ganz vorne ist, musst du einfach auf Bearbeiten gehen. Dann klickst du eine Story ab oder fügst eine hinzu und nimmst sie dann einfach wieder raus. Also so, dass eigentlich nichts geändert wurde, aber Instagram denkt, dass es jetzt die aktuellste oder das aktuellste Highlight ist und dann das Ganze wieder nach ganz vorne rutscht. Und dort habe ich so eine Zusammenfassung drin über mich und über meine Angebote. Da steht einfach, was ich anbiete, dass man mich als Make-up-Artist für Fotoshootings buchen kann, aber auch als Brautstylist. Und dann habe ich direkt meine Brautstyling-Seite verlinkt, habe meine Online-Kurse und meine kostenlosen Angebote verlinkt und so ein bisschen einfach gesagt, ja, mit so einem Foto von mir, wer ich bin und was ich mache. Die Grundlage für den Vermögensaufbau ist erstmal, dass du weniger ausgibst, als du verdienst, damit du was übrig hast, was du investieren kannst. Also deine Einnahmen minus deine Ausgaben ergeben dann den Betrag für deine Ersparnisse und deine Investitionen. Du kannst zuerst mal einen Notgroschen aufbauen, bevor du dein Geld investierst. Das ist dann einfach für deine Sicherheit, falls irgendwas passieren sollte, damit du immer ein bisschen Geld hast als Rücklage, das du verwenden kannst. Und diesen Notgroschen kannst du dann zum Beispiel auf deinem Tagesgeldkonto parken. Je nach deiner Risikobereitschaft und auch deiner Lebenssituation werden da meistens so 3 bis 12 Monatsgehälter empfohlen. Wenn du selbstständig bist, musst du selbst entscheiden, wie viel du im Monat zum Leben brauchst, dass du dich einfach sicher fühlst und wie viel du in diesen Notgroschen stecken willst. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, so 5.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto, weil ich bin ein sehr risikobereiter Mensch und ich möchte mehr von meinem Geld investieren. Also der Betrag für meine Investitionen ist höher als der für meine Ersparnisse. Und zum Schluss habe ich noch 2 Tipps zum Thema Finanzplanung. Und zwar würde ich dir empfehlen, dass du mal am Anfang des Jahres einfach versuchst, deine Umsätze so ein bisschen planbar zu machen, indem du dir Ziele für die Anzahl an Jobs setzt, die du machen willst. Also zum Beispiel könntest du sagen, ich möchte 30 Hochzeiten im Jahr annehmen. Dann kannst du ausrechnen, wie viel du dadurch einnehmen würdest. Also wenn eine Hochzeit 600 Euro kostet, dann wärst du bei 18.000 Euro mit diesen 30 Hochzeiten. Ist auch eine Zahl, die realistisch ist. Also ich habe teilweise 60 bis 70 Hochzeiten im Jahr gemacht. Und dann zusätzlich noch zum Beispiel 2 bis 3 Jobs im Monat für Firmen oder andere Fotoshootings oder Videoproduktionen. Und da rechne ich jetzt mal mit einer normalen Tagesgage von so 500 Euro. Dann wären das im Jahr auch wieder 18.000 Euro. Und dann könntest du zum Beispiel noch Schminkworkshops für Privatleute anbieten. Da kannst du dann pro Workshop vielleicht 400 Euro verlangen. Und wenn du 2 von denen im Monat gibst, kommst du auf 9.600 Euro im Jahr. Und dann kannst du das alles zusammenrechnen, wie viel du dann im Jahr verdienen würdest. Ich glaube, das wären dann so um die 45.000. Ich habe es gerade gar nicht so genau ausgerechnet. Und kannst dann einfach so ein bisschen schauen, wenn du das Ziel nicht erreichst, was kannst du tun, um dem Ziel näher zu kommen? Also wenn du jetzt noch nicht so viel Hochzeitsanfragen hast, kannst du dich mit jemandem vernetzen, einem Fotografen zum Beispiel, der dich dann weiterempfiehlt. Oder mit Locations, die Dienstleister-Empfehlungslisten haben. Oder du verbesserst das SEO auf deiner Webseite. Du lädst mehr Model ein, um bessere Fotos zu bekommen und mehr posten zu können. Oder besuchst Workshops, um besser zu werden, damit mehr Leute dich anfragen. Also aus dem kann man dann ganz viele konkrete Handlungsanweisungen ableiten, um dieses Ziel zu erreichen. Dann kommen wir zum letzten Learning, Learning Nummer 10. Und zwar haben wir jetzt viel über Business und Weiterbildung und Skills geredet und wie du noch erfolgreicher werden kannst. Aber was auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass du selbst dafür verantwortlich bist, wie viel Stress du hast und dass Pausen genauso wichtig sind wie produktive Phasen. Das habe ich besonders im letzten Jahr gelernt. Da habe ich wirklich versucht, mir bewusst Pausen einzuplanen und ich wollte nie zu den Leuten gehören, die selbstständig sind und sagen, oh, ich habe so viel zu tun und so viel Stress, weil ich kann es mir ja selber aussuchen. Das ist ja genau der Vorteil von der Selbstständigkeit. Also frag dich, ob du wirklich selbst und ständig arbeiten willst oder ob du die Vorteile der Selbstständigkeit nutzen willst, um dir ein Business aufzubauen, das nach deinen Vorstellungen läuft. Und da gehört eben dazu, dass du auch lernst, Nein zu sagen und abzuwägen, welche Aufträge du annehmen willst, wozu du wirklich Ja sagst und wozu nicht. Und auch lernst, Nein zu sagen. Am Anfang ist es halt schwierig, wenn man sich denkt, okay, das ist irgendwie bezahlt, ich will das Geld auf jeden Fall nehmen. Besser, als wenn ich irgendwie zu Hause rumsitze. Aber nein, manchmal ist es eben auch besser, zu Hause zu sein und zu entspannen. Und da musst du eben überlegen, wann ist es das dir wert? Schwieriger Satz. Und je öfter du Nein sagst, desto einfacher wird es auch werden. Das war die letzte Folge für 2023. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden dieses Jahr bzw. diese Woche auf jeden Fall auch noch eine Jahresreflexion machen und ein neues Vision Board für 2024 erstellen. Und falls dich das Thema interessiert und du wissen möchtest, wie ich das Ganze angehe, dann kannst du dir gerne die Podcast-Folge Nummer 8 anhören. Da habe ich nämlich geteilt, wie ich meine Jahresreflexion mache und nach welchen Kategorien ich das aufteile und analysiere. Also hör da gerne mal rein. Und wenn ein Ziel von dir ist, dass du als Make-up-Artist durchstarten möchtest und dich weiterbilden möchtest, dann kannst du wie immer dich auf die Warteliste schreiben, denn im März startet Boss wieder und wenn du auf der Warteliste stehst, dann bekommst du auch vorab alle Informationen, wirst daran erinnert, wenn es wieder losgeht und bekommst auch einen exklusiven Wartelisten-Bonus. Und den Link zur Warteliste findest du wie immer in der Podcast-Beschreibung.